Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lesezeiten Two Girls One Book mit der unglaublich fantastischen Fabienne.
Und ich habe vergessen, genau das rauszusuchen. An alles andere habe ich gedacht. Verdammt, Anne.
Und mit Anne.
Oh nein, ich hab vorher noch dran gedacht, dich zu erinnern wegen den Klappentexten und selber habe ich es verbaselt, mir ein Adjektiv rauszusuchen. Toll, habe ich gut gemacht, oder?
Grandios. Hi, ich bin Anne, ich bin immer noch krank, aber trotzdem hier.
Ja, Respekt dafür. Also ich meine, ne, nicht jeder krabbelt krank aus dem Bett und macht hier mal eben so schnell einen Podcast noch fertig. Also
ich krabbel danach wieder ins Bett.
Ja, bitte. Und schone dich gefälligst. Auch wenn du denkst, es geht. Aber manchmal ist es auch wichtig, einfach mal so einen Tag komplett sich Ruhe zu genehmigen.
Ja. Ach Gott. Ich sag so, ich habe versucht zu lesen. Ich habe es nicht hinbekommen. Also, was auch immer dort für eine Krankheit in mir wütet. Mein Mann ist ja positiv, bei mir ist negativ. Aber ich konnte nicht lesen. Ich habe es versucht. Es hat einfach nicht geklappt.
Ja, also wenn es Corona sein sollte, dann ging es mir damals aber auch so. Also das war auch so, dass ich mich nicht konzentrieren konnte. Ich hatte Kopfschmerzen, teilweise 3 Tage hintereinander und so weiter und so fort. Und ich finde, wenn man Kopfschmerzen hat, dann ist Lesen sowieso nicht leicht, nicht einfach. Und dann sollte man das vielleicht auch einfach lassen. Und ich glaube, da hat jeder von uns und jeder von euch da draußen sehr großes Verständnis dafür, wenn man da nicht zum Lesen kommt oder wenn du auch nicht zum Lesen kommst.
Ich habe gehört dafür. Ich habe gehört. Also so ist es nicht. Also man hat ja zum Glück ein paar Hörbücher an seiner Seite und das heutige Buch, was wir gleich besprechen, habe ich einfach gehört. Wobei es für mich nicht dasselbe ist wie Lesen. Beim Lesen bin ich irgendwie, wenn es geht, halt konzentriert damit dabei und fühle das mehr.
Ja.
Das hat mir ein bisschen gefehlt.
Das geht mir tatsächlich auch so. Also ich hatte ja, bei einem Buch, dass ich ja hier selber angefangen habe zu lesen und wo ich dann einfach, ich sag jetzt mal, nicht mehr dazu kam, es weiterzulesen, habe ich ja dann gesagt, gut, ich höre es per Hörbuch. Und ich merke, auch wenn ich mich wirklich hinsetze und nur so, ich sag jetzt mal, Sachen mache, die nicht so anstrengend für meinen Kopf sind, also die eigentlich runterfahren und die Gedanken nicht so präsent werden lassen. Wie zum Beispiel, ich nenne jetzt einfach Beispiele, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber sowas wie Mal nach Zahlen oder so, also irgendwas, wo du ne, sehr ruhig arbeitest oder Puzzeln oder sowas. Ich nehme das nicht so intensiv auf, wie wenn ich die Sachen lese. Also ich bin ja auch es gibt ja auch unterschiedliche Lerntypen, ne? Wenn du selber irgendwie so ein Lerntyp bist, es gibt ja Leute, die einfach nur Sachen hören und dann sind die sofort drin und dann können die auch wiedergeben und lernen da auch so. Es gibt ja die Leute, die müssen Learning by Doing machen. Es gibt Leute, die lesen nur und wissen es dann und können es auch wiedergeben. Ich bin, glaube ich, nicht der Hörtyp. Also ich merke das immer wieder, dass meine Gedanken schweifen schnell ab, machen irgendwas anderes und dann bin ich so wie, oh, warte mal, ich höre ja gerade eine Geschichte. Verdammt, wo war ich denn jetzt? Und dann muss ich nochmal zurückspulen, weil ich gemerkt habe, ich habe wirklich nicht zugehört. Ich habe in dem Moment nicht zugehört.
Also ich persönlich ich bin der Lerner gewesen, der immer noch aufgeschrieben hat zusätzlich, deswegen das neue Buch. Es kommt für mich erst morgen an, leider. Mittwoch haben wir die nächste Aufnahme, das heißt, ich habe genau einen Tag zu lesen. Ich werde aber schon vorher anfangen zu hören, den größten Teil. Das neue Buch, ich werde mir wieder für jedes Kapitel Notizen machen. Damit komme ich einfach am besten für uns zurecht.
Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, als du meintest, du schreibst dir das ja dann nebenbei noch auf. Dann habe ich gerade so, du hast es ja gerade noch erklärt und konkretisiert, aber ich habe so überlegt, okay, Anne hört also das Buch, liest es und schreibt es dann nochmal auf, das komplette Buch.
Das wird es diesmal wirklich werden, das wird so wild. Dadurch, dass es morgen erst ankommt und wir übermorgen den Podcast aufnehmen, werde ich ja die erste Hälfte hören, mir das aufschreiben, werde dann lesen und mir das dann auch noch mal aufschreiben.
Ja, also falls ihr euch jetzt fragt, wir haben so ein bisschen für uns ich glaube, das haben wir in der letzten Folge auch so ein bisschen angedeutet, ne? Die nächsten Wochen so ein bisschen durchgeplant, bedingt auch dadurch, dass Anne sehr viel Messekrams zu tun hat und sehr viel unterwegs sein wird, wollten wir vorher uns einen Plan machen. Das machen wir sonst so nicht so. Sonst machen wir wirklich die Klappentexte der Woche und dann wählen wir frei von der Leber weg, was uns gerade so gefällt. Aber diesmal ist es zum Beispiel so, dass wir tatsächlich schon vorher wissen, was es wird, weil wir einfach schon angefangen haben, weil wir morgen die nächste, Mittwoch die nächste Podcast-Aufnahme haben.
Ja. aber wir tun alle gleich einfach überrascht.
Ja, natürlich. Also ja. Ich ganz besonders so.
Das ist, es kann ja auch immer noch passieren, dass man wirklich dann sagt, da ist ein Buch dabei, so holy shit, okay, das müssen wir dann lesen. Dann kommt das wirklich nochmal auf die Liste, so ist es nicht. Aber es geht halt leider einfach nicht anders aufgrund der Zeit. Ja. Dass es also auch innerhalb von 2 Tagen ein Buch durchzunehmen ist. Boah.
Ja, es ist eigentlich auch nicht das, was wir so wollten, als wir gestartet haben. Es ist halt wirklich jetzt eher so die stressige Zeit, um wieder einen Puffer zu kriegen und da so ein bisschen, wieder so ein bisschen Ruhe auch reinkriegen. Aber apropos Messe.
Ja, ganz große Neuigkeit. Ich habe mich heute, ich brauche alle eure Daumen, die ihr habt, ich habe mich heute für die Leipziger Buchmesse mit einem Artist-Stand beworben. Das heißt, alle dort draußen bitte einmal die Däumchen drücken. Und ich kann so viel sagen, ich werde auf jeden Fall da sein, Fabi auch, wenn nicht, halt privat. Und wir wollen uns das mal angucken. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, dass Fabi mit dabei ist, aber hat keine Chance, muss einfach mitkommen.
Nee, also es stand ja auch für mich fest, ne? Dieses Jahr konnte ich ja nun nicht, beziehungsweise wäre das alles zu stressig. Und bei der Frankfurter Buchmesse, die ist noch, ne?
Die ist im Oktober zwischen der Polaris und der Max.
Genau, und da schaffe ich das leider auch nicht. Deswegen habe ich mir ganz fest vorgenommen, nächstes Jahr auf die Leipziger Buchmesse zu fahren. Ich schau mal. Also auf jeden Fall privat. Wäre natürlich cool, wenn man da irgendwie beruflich auch was hat, aber das können wir beide ja jetzt nicht voraussehen. Das ist liegt nicht in unseren Händen insofern. Ich werde auf jeden Fall habe ich das eingeplant. Was ich auch eingeplant habe und wo du ja schon einen Stand hast, ist ja die Polaris. Und die kommt ja auch in, einen knappen Monat, bisschen mehr als einen Monat, ne? Vom 13. bis zum 15. Oktober.
Es ist jetzt gerade so viel jetzt, also weswegen wir halt Mittwoch aufnehmen, ich bin am Freitag, das heißt, wenn ihr den Podcast hört, hi, ich bin gerade in Dresden. Wenn ihr in Dresden seid, kommt zur Altmarkt-Galerie, da ist eine kostenlose Convention. Da bin ich nämlich mit meinem Stand. Und die nächste Convention ist dann die Polaris in Hamburg. Und die Polaris ist eine Community-Convention, was super schön ist, weil man kann einfach Leute treffen halt aus dem Podcast, aus dem Stream, von überall her. Die kommen auch da. Es ist wirklich 3 Tage lang volles Programm. Es gibt am Sonntag dann noch ein Highlight. Das wird dann noch alles auch noch öffentlich bekannt gegeben. Ich sag dann noch mit, was da los ist. Es wird unglaublich cool. Und ich habe dort einen Künstlerstand. Das heißt, ich habe einen festen Punkt, wo ihr mich findet. Und ich glaube, Fabi wird auch ein paar Mal da sein. Ich werde sie einfach K.O. schlagen, an den Standketten und dann als Ausstellungsstück mit einem Pfeil dran und da drauf schreiben so, das ist meine Podcast-Partnerin.
Also ich werde mit Sicherheit das öfter mal mit an deinem Stand sein, weil, also ich war, es wird mein erstes Mal auf der Polaris sein. Ich war letztes Jahr nicht. Letztes Jahr war sie ja das erste Mal. Letztes Jahr war ich leider nicht da, habe aber sehr viel Gutes gehört von der Polaris. Aber die ist natürlich kein Vergleich zu einer Gamescom. Das heißt, ich werde da wahrscheinlich sehr relativ schnell alles mir angeguckt haben, sehr intensiv. Und dann werde ich dich bestimmt das ein oder andere Mal öfter mal besuchen und da auch ein bisschen rumchillen am Stand und dich ein bisschen unterhalten. Wenn das nicht andere gerade tun. Nee, also für Mitarbeit, ich schicke dir dann mal meinen Stundenlohn, ne? Also, ich bin ja hier nicht, ne? Also so machen wir das. Nein, aber das wird bestimmt das eine oder andere Mal passieren, dass ich da mit Sicherheit mit am Stand stehe und Anne nerve und ihr auf den Keks gehe.
Ich freue mich da schon drauf. Ich habe ja schon den Standplan, wo was ist. Ich weiß, ich bin halt an der Seite an der Notausgangstür. Das heißt, man hat dort auch den Platz, sich dort auch auf den Boden zu setzen, wenn man sagt, ich möchte mal kurz durchatmen und so.
Ja, was das super ist praktisch schön.
Letztes Jahr war ich auf der Rückseite der Kochbühne und dann ist die ganze Zeit dieser Duft vom Essen rübergeweht.
Oh no!
Und ich bin wirklich gut, auch wenn das Clips sagen von Twitch Clips Germany, ich kann mich auf Messen gut selbst ernähren. Ich schaffe am Tag 2 Müsli-Riegel zu essen, okay? Ich bin da jetzt vielleicht nicht die Beste drin, aber irgendwoher kriege ich immer Kaffee gezaubert.
Aber tatsächlich muss ich gestehen, ist das, ich brauche dir das nicht erzählen, du bist erwachsen genug, aber das ist nicht gesund, Anne, und auch davon wird man öfter mal krank, wenn man sich nicht ordentlich ernährt, nicht ordentlich hydriert. Ich muss jetzt mal kurz die Mutti spielen. Wenn ich das jetzt hier so höre, weiß ich, was mein Job ist auf jeden Fall auf der Polaris. Mein junges Fräulein.
Das haben schon so viele gesagt, ich wollte eigentlich von der Gamescom so ein kleines Reel machen mit Sachen, die ich gegessen habe auf der Gamescom. Da habe ich festgestellt, so am Mittwoch ein Crepe. Es war Donnerstag Pommes, es war Freitag nichts. Ja. Und so, ich bin wirklich schlecht. Ich bin Freitag daran verzweifelt, eine Wasserflasche aufzumachen, weil es war so ein Wassertetrapack und das war so aufgeweicht, dass ich diesen Verschluss nicht aufgekriegt habe. Und ich war gerade im Stream gewesen bei einer Firma, Livestream, habe gesagt so, ey, ich kann mich super gut selbst ernähren und krieg dieses Ding nicht auf. Das war so, so zeigend.
Aber ja, du bist ja so konstant auf so eine, ja, du bist konstant in so einem, ich will nicht Hype-Modus sagen, aber so ein, deine ganzen, ne, das spielt alles verrückt in deinem Körper und dadurch merkt man auch teilweise nicht, also auch an die, nicht nur an die Leute, die Content-Creator sind, aber auch an die Leute, die auf einer Messe, die Messe einfach nur besuchen. Man denkt oftmals, man hat keinen Hunger, aber, oder keinen Durst. Durst ist also, ne, viel wichtiger. Trinken ist deutlich wichtiger, natürlich. Weil man so aufgeregt ist, weil man natürlich super viele Leute sieht, auch Content-Creator, die man toll findet, mit denen man kurz quatschen möchte, mit denen man irgendwie mal ein Foto machen möchte oder ein Autogramm oder was weiß ich. Man denkt immer, man hätte keinen Durst und man hat, es geht einem gut, aber das ist diese konstante, ich weiß gar nicht, welches Hormon das ist, dieses, was sich immer so happy macht. Ist es das Serotonin? Ich weiß es gar nicht.
Ich weiß es nicht.
Was sich immer die ganze Zeit so aufpusht, du bist auf so einem Adrenalin-Level, wo du die ganze Zeit denkst, alles ist supi und dann knallst du abends ins Bett und bist eigentlich total fertig und merkst erstmal, was du deinem Körper gerade so angetan hast. Das ist, also, ja, ich muss für euch alle mal die Mutti spielen. Ich hoffe, ihr achtet sehr auf euch. Ja, ne? Wenn, auch wenn ihr auf der Messe vielleicht die Messepreise, wenn ihr da sagt, nee, das zahle ich nicht, dann bitte spätestens, wenn ihr wieder rausgeht, holt euch eine Flasche Wasser und trinkt ordentlich.
Man kann auch Wasser und so immer mitnehmen und halt auch kleine Snacks.
Echt, ja?
War auf der Gamescom und so, war das so.
Echt, ja? Okay, das wusste ich. Dass du
mitnehmen konntest. Aber ich habe zum Beispiel, wenn ich mit dem Stand da bin, habe ich immer ein paar Flaschen Wasser mit da am Start.
Ja.
Und halt so Müsli-Riegel und sowas. Da bin ich halt zum Beispiel beim Stand, habe ich ja so einen festen Ort, wo ich dann auch einfach mal, wenn man ein bisschen ruhiger ist, einfach mich dahinter so wie so ein kleiner Gollum so, ja, mein Schatz. Und dann,
mein Müsli-Riegel. ich weiß halt nicht, wie es für Besucher ist, ob die das einfach alle so dürfen. Ne? Das, keine Ahnung. Aber das werden wir
erkundigt euch vorher, aber meistens Wasser und so geht eigentlich. Bis zu einer bestimmten Größe ist meistens immer okay. Und sonst gibt's meistens auch irgendwelche Trinkwasserstellen, wo man Wasser kostenlos auch auffüllen kann.
Okay, das weiß ich halt nicht, das kann ich nicht beurteilen, weil ich noch nicht auf der Polaris war. Aber wenn es das gibt, dann nutzt diese Sachen. Ist wirklich wichtig für eure Gesundheit. Nicht, dass ihr danach alle reihenweise umfällt und krank werdet.
Um Gottes Willen, tut das nicht.
Nee. Seid
nicht so wie wir.
Achtet auf euch gefälligst.
Achtet auf euch, sonst komme ich vorbei und lese euch Twilight vor.
Ich möchte dir noch eine süße Begebenheit erzählen. Beziehungsweise ich habe sie dir so ein bisschen schon durch die Blume erzählt, aber ich möchte sie auch gerne im Podcast erzählen, weil ich das. Ich wurde heute überrascht. Ich wurde heute überrascht und es hat mich wirklich ein bisschen eiskalt erwischt, aber irgendwie auf eine schöne Art und Weise, aber auch irgendwie, ich habe es einfach gar nicht erwartet so. Und das Ding ist, ich war heute, ich habe heute ein paar Erledigungen gemacht und während meiner Erledigungen wurde ich angesprochen und wurde gefragt, ob ich denn diejenige welche bin, die da so einen Podcast macht. Und ich war so wie, ja. Und ich glaube, ich weiß natürlich nicht, wie es für die andere Person war, aber ich war sehr aufgeregt und ich war sehr irritiert, weil mir das im Real Life, also klingt jetzt so Real Life, aber weil mir das so außerhalb von der Messe noch nie passiert ist. Und ich fand es sehr schön, weil auch die Person sehr, 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 sehr lieb und zuvorkommend war. Sie hat uns sehr gelobt, Anne. Sie hat gesagt, dass ihr der Podcast sehr, sehr gut gefällt und dass sie zwar ein bisschen hinterher ist, aber sie aufgrund dessen, weil wir immer so tolle Vorschläge haben, sie einen sehr großen Stapel ungelesener Sachen hat, beziehungsweise ihre Wunschliste sehr hoch geworden ist. Sie lässt ganz lieb grüßen und hat ganz, ganz viel Lob dabei gehabt. Und ich ich hoffe, ich kam nicht komisch rüber für die Person, falls du das irgendwann mal hörst. Ich war einfach auch sehr aufgeregt.
Ich glaube, die Person wird jetzt in 3 Monaten, wenn sie dann die Folge nachhört, weil sie die anderen Bücher gelesen hat, so, oh mein Gott. Ich hoffe, ich bin nicht komisch rübergekommen.
Nee, also sie ist überhaupt nicht komisch rübergekommen. Ich habe dann im Nachgang gedacht, okay, bin ich jetzt weirdo gewesen? Weil ich natürlich das noch nie hatte, so in dem Fall. Aber es war eine sehr süße Begebenheit. Es hat mir sehr es hat mir ein wohliges Gefühl im Bauch gegeben. Es war sehr schön. Vielen Dank dafür.
So schön. Also alleine halt auch so die lieben Kommentare zum Podcast, weil es ist halt, also gerade jetzt, es tut mir halt so leid, dass gerade die Phase einfach so stressig ist. Aber wir müssen halt für Oktober, wenn dann für mich wahrscheinlich so 5 Wochenende am Stück bin ich dann wahrscheinlich nicht da. Das wird halt hart, deswegen muss man ein bisschen vorproduzieren. Und gerade dann, wenn halt so liebe Wörtchen kommen, danke dafür. Das ist nicht selbstverständlich und das ist halt gerade, ich bin darüber sehr dankbar, weil ich sehe, wie Fabi sich freut gerade und ich mir denke so, ach geil, okay, das ist so, neben den ganzen Stress dann doch was Positives mit dabei.
Das ist ja toll. Also ja, das wollte ich einfach mal erzählen, weil ich das, wie gesagt, sehr, sehr schön fand und danke dafür. Okay, aber Anne, wir haben uns doch hier zusammengefunden, natürlich, Surprise, Überraschung, über Bücher zu reden. Und in dem Fall über ein ganz bestimmtes Buch, was wir uns das letzte Mal ausgesucht und rausgekramt haben, was schon öfter mal vorgeschlagen wurde. Und jetzt haben wir uns dafür entschieden, das zu lesen. Und zwar Magnolia Parks.
Genau, ich würde noch mal den Klappentext vorlesen und dann können wir ja, wenn wir es nicht vergessen, darüber reden, ob der Klappentext denn zutrifft oder nicht.
Ja, das ist eine gute Idee.
Magnolia Parks und BJ Ballantyne sind füreinander bestimmt. Das wissen alle in der Londoner High Society. Doch BJ, Englands meistfotografierter Bad Boy, hat Magnolia das Herz gebrochen. Während Magnolia andere datet, um BJ zu vergessen, weil er seine Gefühle mit One-Night-Stands betäubt, verzweifelt versuchen sie übereinander hinwegzukommen, nur am Ende immer wieder zueinander zurückzukehren. Sie schaffen sich eine Scheinwelt, in der sie einander niemals ganz loslassen müssen. Doch dann holt die Vergangenheit sie ein. Als ihre Welt Risse bekommt und sorgsam gehütete Geheimnisse enthüllt werden, stellt sich für Magnolia und BJ die Frage, wie oft man ein gebrochenes Herz wieder zusammensetzen kann. Also ich muss einmal sagen, nur vom Äußeren, ich finde das Cover nicht hübsch von diesem Buch. Ich finde auch den Buchschnitt, das kam mit Buchschnitt, hat mich sehr gefreut, aber auch nicht so pralle. Ich hätte da irgendwie was anderes erwartet, wenn ich mir das Cover angucke, zu dem, was in dem Buch ist. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber...
Ich glaube, da hatten wir, ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast besprochen haben oder danach, ne? Ich hatte das auch schon mal erzählt. Es gibt ja zwei Varianten. Es gibt diese Variante, das ist, glaube ich, die UK-Variante. Also das gibt's auch in den United Kingdom. Und da ist halt, es sieht aus wie so ein, ich will jetzt nicht, ne, aber es sieht aus wie so ein Sophie Kinsella, lustige Hihihi-Welt, Frauenroman. Ja. Was es ja eigentlich irgendwie nicht ist. Den Buchschnitt, den kann ich verstehen. Das sind halt Magnolien, ne? Also die Blüten, den finde ich passend, den finde ich schön. Ist auch ganz lustig. Beim zweiten Band aus der Reihe Daisy Hates heißt der, sind es dann wirklich Gänseblümchen.
Oh.
Ist auch ganz süß. Es gibt ja noch eine andere Variante, und zwar das amerikanische Cover, was ich persönlich irgendwie schöner finde, aber auch irgendwie nicht aussagekräftig, was das Buch angeht. Du siehst, ich glaube, auf dem ersten Band siehst du ein Schiff, ein Piratenschiff. Und es passt überhaupt nicht zusammen. Also vielleicht bin ich halt auch einfach, vielleicht habe ich diese Connections nicht gefunden. Vielleicht findet ja da draußen jemand von euch, vielleicht hat jemand das Buch gelesen und gesagt, ja doch, das passt, weil das und das und das passiert ja und da kann man sich das herleiten. Vielleicht sehe ich die Verknüpfung auch einfach nicht, das kann natürlich wirklich sein. Aber ich finde beide Cover irgendwie merkwürdig und nicht so ganz passend. Aber ja.
Also es ist halt im Endeffekt so, was halt jeweils zu sehen ist, sind halt die Beine von Magnolia, die mit BJs Füßen sozusagen unter so einer Tischdecke hervorgucken. Und ich glaube, was einfach damit gezeigt werden soll, ist so dieser Fashion-Aspekt, weil durch das Buch geleitet sind halt wirklich Fashion ein Thema, es sind Brands ein Thema und alles mögliche. Ich habe mich zwischendrin wirklich gefühlt wie bei Gossip Girl. Und ich bin ein riesiger Fan von Gossip Girl, deswegen habe ich mich sehr aufgehoben gefühlt, muss ich sagen. Auch so diese Abkürzungen, so hey, BJ, Parks und so. Das ist wie B und S früher, weißt du?
Das stimmt.
Ja, ich war direkt heimisch und ich glaube, dass daher so dieses Cover kommt, dass man diese Fashion-Pieces halt zeigen will. Bei Daisy Parks auf dem Cover sind es ja auch halt die Schuhe, die im Vordergrund mit sind. Aber ja, ist jetzt vielleicht nicht für jeden, aber sei es drum. Im Endeffekt halt, das Buch startet damit, dass wir halt Magnolia, also Parks, wir nennen sie einfach Parks, weil sie von allen auch Parks genannt wird, beziehungsweise von BJ Parks genannt wird, ist essen gemeinsam mit Freunden und bei diesem Essen entdeckt sie dann ihren Ex-Freund BJ und Entschuldigung, jetzt bringe ich das durcheinander. Ich bin krank, es tut mir leid. Sie entdeckt ihren Ex-Freund jetzt, Christian entdeckt sie, wie er nämlich dort sitzt mit einer anderen und sie ist in voller Aufruhr. Wie kann das denn nur sein? Weil eigentlich für die Öffentlichkeit sind sie nämlich noch zusammen. Und das ist ein Problem, weil sie und Christian hatten über mehrere Monate eine Fake-Beziehung zusammen und sie haben sich öffentlich noch nicht getrennt und er sitzt einfach da, hält mit einer anderen Händchen und das geht halt gar nicht. Und da wird man direkt so reingeschmissen in dieses, von wegen, einmal alle Freunde sind da, die werden einmal vorgestellt und man stellt direkt fest, warum hast du eine Fake-Beziehung? Erklär uns das. Man möchte wissen, wieso, weshalb, warum. Und das ist dieser startende Buch nicht, hätte nicht passender sein können für das, was uns nämlich noch im weiteren Verlauf dort noch erwartet.
Ja. Es beginnt einfach mit einem großen Knall, weil sie sind ja nicht nur nett und freundlich da und es ist auch nicht so, dass Magnolia das einfach runterschluckt und sagt, ja, ist dann halt so, sondern es wird dann auch richtig Drama gemacht und
ja.
Ich konnte mir teilweise ganz viele Szenen, kommen wir bestimmt auch noch im späteren Verlauf des Podcasts dazu, ganz viele Szenen irgendwie bildlich in einer Serie vorstellen. Ich bin auch mal echt gespannt, ob diese Serie ob diese Buchreihe vielleicht verfilmt wird. Ich könnte es mir vorstellen, weil so ganz viel, ne, dieses Drama da in diesem Restaurant und dann kommt es ja auch so eine Rangelei, Prügelei, naja, nicht ganz, aber so, es wird sich hin und her geschubst und irgendwie auch nicht, aber es kommt zu einem Blitzlichtgewitter und es kommen Schlagzeilen und ich kann mir das alles irgendwie so bildlich vorstellen, wie das so umgesetzt wird, so filmisch. Ja. Warum gibt es diese Fake-Beziehung? Warum gibt es diese Fake-Beziehung zu Christian?
Sie hat halt diese Fake-Beziehung und dazu hat sie schon öfters tendiert, das zu machen, weil sie ihren Ex-Freund BJ verletzen will. Sie möchte ihm eins auswischen. Also dazu muss man sagen, sie und BJ sind zusammen aufgewachsen, sie sind zusammen groß geworden. Das war diese typische Jugendliebe. Man kommt sich näher, man hat so eine innige Beziehung, es ist wie der beste Freund. Und sie waren wirklich auch jahrelang zusammen. Und dann gab es halt einen Knacks. Es gab einen Knall, weswegen das Ganze auseinanderging. Und seitdem ist halt wirklich so, BJ vögelt sich durch die Londoner High Society und unten drunter weiter durch. Der nimmt gefühlt alles mit. Und Magnolia sorgt dafür, also Park sorgt dafür, dass sie einfach den Schein nach außen wahrt und diese glücklichen Beziehungen hat. Wobei da auch zu sagen ist, mit den Fake-Beziehungen, sie schläft nie mit jemandem. Also da wird keine Intimität ausgetauscht, sondern sie wissen halt, okay, wir sind wirklich fake. Und bei ihr und Christian war es zum Beispiel so, er wollte aufsteigen, er wollte in die Society rein, sie braucht einen Fake-Freund. Und das hat sich irgendwie, sie haben sich kennengelernt, es hat gepasst. Und ohne es auszusprechen, haben sie dieses Arrangement einfach getroffen und haben das monatelang auch durchgezogen.
Warte mal, jetzt bin ich gerade, ich habe den Anfang nicht mehr ganz so. Bist du dir sicher, dass es Christian war? Gleich am Anfang.
Es kann auch ein anderer gewesen sein.
Ja, weil ich glaube, es ist doch jemand anders, bevor wir jetzt wieder Ärger kriegen in unseren Instagram-Messages. Es tut uns leid, falls wir Namen, ihr wisst, Namen ja. Und wir, ist, ne, ich glaube, es ist nämlich nicht Christian, es ist irgendein anderer Duli.
Können wir bitte irgendwann mal ein Bingo machen? Fabi und Anne verwechseln Namen.
Ja. Es könnte auch, ich glaube, es ist nämlich ein anderer Dulli, weil der ist nur in der ersten Szene wichtig dann, und dann kommt der,
okay.
Wird er weggeschmissen.
Also, dieser andere
Christian
Dulli
wird ja später noch wichtig.
Dann so. Es tut mir leid.
Aber.
Es tut mir leid. Verzeiht's mir. Ihr hört's, ich bin krank. Ich habe eine Ausrede. Ha.
Aber wichtig wird Christian trotz alledem, denn Christian ist ja auch eine Ex-Beziehung von, ich wollte gerade Daisy sagen, Daisy ist es nicht, nein, von Magnolia Parks, von Magnolia. wo es noch mehr kracht, weil das Problem ja einfach ist, dass Christian ein Teil dieses Freundeskreises ist, ein großer Teil dieses Freundeskreises, was natürlich dann immer noch mal ein bisschen schwieriger wird, weil, oh, die hatte jetzt was mit dem aus dem Freundeskreis und alles ist durcheinander und ach Gott, naja, und so, naja, es ist ein bisschen schwierig. Ich fand auch teilweise Reaktionen von BJ auf diese Eröffnung, dass die beiden irgendwann mal was hatten. Ganz, ganz schwierig. Und auch die Reaktion von Jonah. Aber kommen wir gleich zu. Denn wir kommen hier wieder von Hölzchen auf Stöckchen. Denn das Ding ist, Magnolia hat diese Fake-Beziehung, um BJ irgendwie eifersüchtig zu machen, um ihn auch ein bisschen zu verletzen. Und BJ ist ja kein Kind von Unschuld, ne? Es gibt einen Bruch in dieser Beziehung, deswegen trennen sie sich. Das ist, man erfährt als Leser oder als lesende Person diesen Grund nicht so richtig am Anfang. Es kommt dann irgendwann raus, dass was passiert ist, was Schlimmes. Aber auch dann weiß man nicht so ganz was. Und ich will jetzt natürlich auch noch nicht spoilern, deswegen mache ich das weiterhin so ominös. BJ ist ja auch kein Kind von Traurigkeit. Und seitdem die sich getrennt haben, ist BJs Phase, Entschuldigung für meine obszöne Ausdrucksweise, ich bumms alles, was nicht mal dran auf den Baum muss, weil ich möchte...
Hat sie nicht gesagt.
Ich möchte Magnolia genauso verletzen und genauso eifersüchtig machen, weil... Die Begründung ist, wir gehören ja irgendwie zusammen und sie muss es doch irgendwann merken und that's it. Also
es ist wirklich so, ich kann es nur wiederholen, ich habe es auch in Buddy Read geschrieben, ich komme mir vor wie in einer düsteren Variante wirklich von Gossip Girl. Das sind, wie hieß er nochmal, Bees Freund, der auch davor die ganze Zeit nur rumgevögelt hat, der immer den Schal getragen hat. Mir fällt gerade der Name nicht ein, aber...
Ich weiß, wen du meinst, aber fällt mir auch nicht ein.
Der hat sie dann auch betrogen und dann ist er dann aber einmal quer durch Europa, hat ihr die Szene fand ich so toll, er kam wieder und er so, ich hab dir die Strapse geholt von Falke aus Deutschland, die du so sehr magst. Ich hab dir in Paris die Pralinen geholt von dort und dort, die du so sehr magst. Und er hat halt von überall her, von den Läden, wo sie die Sachen am meisten mag, die zusammengesammelt und ihr dann gebracht, so als kleines Geschenk. Und so sind die beiden. Die tun sich weh, die verletzen sich am laufenden Band und dann haben die sich wieder lieb. Ich kann nicht mehr.
Und vor allen Dingen, was man auch, übrigens hieß er Chuck, ich habe gerade kurz gegoogelt, Chuck Lea genau. Ist das Pärchen. Es ähnelt sich sehr, muss ich gestehen. Ich glaube, da war auch so eine kleine Inspiration da. Das heißt eine kleine, wahrscheinlich auch eine größere Inspiration von der Jessa Hastings, der Autorin. Was man nämlich auch sagen muss, es ist halt so verzwickt, ne? Die schlafen halt auch gefühlt fast jede Nacht in einem Bett ohne Sex. Die beiden, aber sie schlafen auch gefühlt jede Nacht nebeneinander und schlafen ein. So. Wenn sie dann mal nicht miteinander in einem Bett schlafen, dann, ist BJ irgendwie woanders, aber irgendwie, es ist ganz verzwickt. Die kommen auch nicht, es ist ein Hin und Her, sie kommen nicht voneinander los, glauben aber, sie wären füreinander bestimmt, merken dann aber, dass sie sich gegenseitig immer wieder wehtun, werfen sich das auch immer wieder vor, dann gibt's den einen Fauxpas, dann ist der eine sauer auf den anderen, dann gibt's den nächsten, dann wird es einfach umgedreht, also es ist ein Hin und Her. Ich möchte dazu auch nochmal sagen, dass das, falls ihr euch jetzt überlegt, dieses Buch zu holen, es beschreibt eine sehr, sehr dysfunktionale und toxische Beziehung. Also das muss man sich wirklich vorher klar machen.
Und es gibt Triggerwarnungen dafür auch, was ich sehr gut finde.
Falls man dafür nicht bereit ist und darauf keinen Bock hat oder sowas nervig findet und sowas gerne gegen die Wand hauen möchte, dann sollte man sich das Buch gar nicht nehmen, weil es geht im Grunde auch wirklich nur um diese Charaktere und die Beziehung zueinander. Ansonsten gibt es jetzt so per se keinen krassen Plot, ohne das jetzt irgendwie runterreden zu wollen. Ne? Also es geht sehr um die beiden und was passiert zwischen denen.
Das Buch zeigt halt einfach eine Beziehung von zwei Menschen, einen Lebensabschnitt von zwei Menschen und es hat halt so wie das Audiobook, wie auch das richtige Buch, haben jeweils zum Ende die Triggerwarnungen. Das heißt, es wird halt gesagt, ihr könnt euch die anhören, weil durch die Triggerwarnungen man halt gespoilert wird, auch zum Teil. Deswegen an der Stelle, wenn ihr sagt, ich bin da irgendwie in einer Weise, habe ich da ein paar Problemchen, dann schaut da mal lieber nach. Es empfiehlt sich wirklich schon. finde ich persönlich jetzt. Wollen wir reingehen in den Spoiler, weil dann würde ich einmal ganz kurz die Triggerwarnung einmal vorlesen.
Ja, ich würde sagen, weil sonst, also viel mehr passiert halt nicht, wo wir jetzt nicht oberflächlich drüber reden können. Wenn wir jetzt, ne, also ich glaube, alles, was wir jetzt weiter erzählen, würde dann extrem spoilern und dann wäre es vielleicht langweilig für die, die das Buch noch lesen wollen. Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt zu sagen, jetzt, let's go.
Okay, dann Spoiler-Alarm. Also, das war gottesgleich, sehr schön. Okay, also die Liste der sensiblen Inhalte, toxische Beziehung, ja, haben wir. Drogen, ja, kommt. Alkohol, ja. Überdosis, ja. Fremdgehen, ja. Tod eines Familienmitgliedes, der von der vor der Handlung des Buches stattgefunden hat. Das sind die Triggerwarnungen an der Stelle und wirklich, also die Themen werden beleuchtet und ich finde, sie werden auch sehr intensiv beleuchtet, wenn auch nur nebenbei, aber bei mir haben sie Eindruck hinterlassen.
Ja. Also es ist nicht von ungefähr und die werden nicht einfach so aufgezählt, weil das mal ansatzweise angeschnitten wird, sondern es ist schon gerade so, Alkohol und Drogen wird extrem oft angesprochen,
ja.
Auch der Missbrauch dessen, wobei ich es immer interessant finde, dass Alkohol immer explizit extra genannt wird, weil ich finde, also es ist auch eine Droge, auch wenn das gesellschaftlich gesehen immer noch sehr runtergeredet wird. Egal. Aber ist so eine Einstellungssache mit Sicherheit. Aber es ist wirklich sehr häufig und sehr oft. Und wie wir ja jetzt gerade schon gesagt haben, geht es ja mehr um die beiden und die Beziehung der beiden. Deswegen gibt es nicht so viele Szenenwechsel in dem Sinne. Also man ist sehr viel, man liest sehr viel von Partys, von Urlauben, von ich gehe jetzt mal auf Klo und ziehe eine Line und trinke danach 500 Sachen und bin dann völlig weggescheppert in einem Club in irgendeiner Ecke auf dem Sofa. Und da muss man sich so ein bisschen drauf vorbereiten, wenn man das Buch liest. Wenn man sowas nervig und scheiße findet oder einen das irgendwie in irgendeiner Art und Weise sehr beeinträchtigt beim Lesen oder beeinflusst, sollte man das vielleicht nicht zur Hand nehmen. Das ist,
Also wir begleiten halt wirklich die beiden von Party zu Party, zu Hause, die Nächte, wie sie halt miteinander verbringen oder halt auch ohne. Wir sind auch ganz wie bei Parks zu Hause. Sie hat halt noch eine kleine Schwester, die nicht so wie sie so modaffin ist, der ist es eher egal. Die studiert auch Psychologie, das ist so ein bisschen die Kluge, aber auch total süß. Und dann gibt's noch Marsali, super niedlich. Das ist so die Nanny, die sie aufgezogen hat, aber immer noch in dem Haus mit da wohnt und halt immer noch der Ansprechpartner ist. Und Marsali war zum Beispiel so, die hat BJ geliebt, die hat den vergöttert. Und dann hat aber BJ halt, es halt das, was damals passiert ist, er hat sie betrogen, das war der große Gong. Und BJ hat sie betrogen und seitdem ist er auch bei Marsali unten durch. Wenn die den erwischt, die prügelt den aus dem Haus raus, die hat Temperament, die ist voll mit dabei und die kriegt nur strafende Blicke. Also das, ich kann mir das so richtig vorstellen, wenn der in ihrer Gegenwart ist, so der denkt sich, ich möchte hier gerade nicht sein, oh mein Gott.
Ja, so, ich möchte kurz unter dem Teppich durchkrauchen. Marsali fand ich auch einen sehr interessanten Charakter, weil sie halt einfach wirklich, ne, also sie ist halt, glaube ich, die Mutterfigur, die Magnolia so nicht hatte, weil ihre, sowohl ihr Vater als auch ihre Mutter, ich glaube, die sind sehr früh zusammengekommen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das so auch direkt thematisiert wird in dem Buch, aber man bekommt das Gefühl, die sind sehr früh zusammengekommen. Es war alles nicht so ganz geplant. Sie haben dann das Beste draus gemacht, aber irgendwie sind sie doch eher karriereorientiert, muss man auch so sagen. Also nicht so die family-oriented Eltern, die man sich so wünschen würde und die Magnolia wahrscheinlich auch gebraucht hat. Aber Marsali war dann halt diejenige, welche das Ganze irgendwie so zumindest ein bisschen aufgefangen hat. Ich fand es ganz lustig. Es gibt irgendwann mal in dem Buch, da sitzen die, glaube ich, in einem Café beim Frühstück oder so und da wird Magnolia gefragt, warum sie denn, ich glaube mit, ich weiß nicht, 20, 21, ich weiß nicht, wie alt Magnolia ist, warum sie denn immer noch eine Nanny hat, weil sie ist doch jetzt erwachsen, sie braucht es aber nicht. Und ich finde es ganz witzig, weil ich erst im Nachgang darüber nachgedacht habe, ja stimmt, eigentlich, warum ist sie eigentlich noch da? Und auch dafür gibt es eine Begründung, warum die gute Dame eigentlich noch da ist. Was Magnolia auch so ein bisschen aus der Bahn wirft, ne, und auch ihre Beziehung zu Marsali dann auch sehr zerstört. Ist eine interessante Nebenstory neben dem BJ Magnolia Disaster, wovon man die ganze Zeit liest. Soll ich dazu ein bisschen was erzählen jetzt gleich oder willst du noch?
Ich würde da vorher rüberschwenken zu ihrem anderen Fake-Freund, den sie sich später angelt, weil ich finde, wie er dann in dem Moment reagiert, sehr schön.
Ja, stimmt. Wie fange ich am besten an? Ich nenne einfach den Namen. Der Name ist ja. Tom England. ich muss gestehen, ich habe ganz oft, als ich den Namen gelesen habe, Tom Holland gelesen.
Oh mein Gott, ich auch. Oh. Ich bin nicht alleine.
Nee, du bist nicht alleine. Und ich musste auch die ganze Zeit an Tom Holland denken. Tom England ist, was macht er? Ich glaube, er ist im Musikbusiness tätig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hat so ein bisschen mit Magnolias Vater auch so ein bisschen zu tun gehabt. Und kann halt einfach, er ist Pilot, er kann Flugzeuge fliegen. Das war halt so, wow, okay,
er ist 2 Meter groß, so gefühlt. Er ist halt so der eine.
Der, den sich wahrscheinlich jeder wünschen würde für Magnolia. Und sie gehen einen Deal ein, denn sie merken, sie sind sich schon sympathisch. Sie gehen einen Deal ein, denn Magnolia braucht einen Fake-Freund, um BJ mal wieder eifersüchtig zu machen. Tom ist tatsächlich an der Position oder in der Position, dass er schrecklich verliebt ist in jemanden, in den er nicht verliebt sein sollte, aus seiner Sicht. Und zwar ist das die Ex-Frau, Ex-Verlobte, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, seines verstorbenen Bruders. Was jetzt aus meiner persönlichen Sicht nicht schlimm ist, aber er empfindet das als nicht schön. Er möchte das nicht, er möchte auch nicht, dass es rauskommt. Er möchte eigentlich Abstand gewinnen, obwohl er sie schrecklich liebt. Also so von der Art und Weise, wie er über sie redet, wie er über sie spricht, sind da extrem viele Gefühle da. Und deswegen geht er den Deal mit Magnolia ein. Wir machen jetzt eine Fake-Beziehung, dann komme ich auf andere Gedanken, die Leute forschen nicht nach. Und es ist alles so für die Presse und für alle anderen so klar, ja, Tom und Magnolia sind zusammen. Ja. Punkt. So.
Es ist halt auch so, dass halt Tom auch früher für Magnolia schon so war, so, oh, der ist mir schon früher aufgefallen, das weiß auch BJ, deswegen ärgert ihn das halt noch umso mehr, weil er halt weiß so, das ist ihr Schwarm von früher. Oh mein Gott.
Und was ja auch noch dazu kommt, ist, dass BJ ihn ja auch total cool findet. Ja. Also er sagt ja auch, boah, eigentlich will ich sauer sein, aber eigentlich finde ich ihn auch cool. Das ist so eine ganz weirde Dynamik da in dem Moment, weil er eigentlich sauer ist und vor allen Dingen auch auf Tom sauer ist, weil Tom ja jetzt mit seiner einen Parks da durch die Gegend stiefelt und sie anfasst und er darf das eigentlich gar nicht. Da sind manchmal so Sätze drin, wo ich so denke, so wow, BJ, du hast keinen Anspruch in keinster Art und Weise auf diese Frau. Und wenn sie jetzt, also auch wenn das fake ist, I know, aber und wenn sie jetzt da einen neuen Partner hat, dann ist das ihre Entscheidung und sie darf das. Ne? Also es sind manchmal, droppen die so Sätze, nicht nur BJ, sondern auch Magnolia und auch alle drumherum gefühlt, wo ich so denke, so ganz, ganz schwierig. Ich hoffe, dass da draußen niemand so denkt. So, ich bitte euch, nicht so denken. Mm-mm.
Es ist halt, wirklich, aber also man merkt halt trotzdem, Tom und Parks tun sich gut. Das Ding ist halt, er nennt halt Magnolia auch Parks, was BJ auch ärgert, weil er so, nur ich nenne sie Parks, wie kann das denn sein? Und Tom hat so eine ganz beschützende Art auch. Und er weiß, was sie braucht, er macht ihr kleine Überraschungen, kleine Gesten, weil ihm Sachen auffallen. Und es ist wirklich super charmant und es kommt halt irgendwann leider zu dem Punkt, da sind sie gerade essen. Und im Restaurant selbst sehen sie Parks Vater mit,
ja, Marcelli, ja.
Mit Marcelli. Und in dem Moment ist halt vorbei für Parks, weil ihr Vater betrügt ihre Mutter und das schon seit Jahren. Und das ist auch der Grund, warum sie immer noch da ist. Und an dem Punkt fand ich einfach Toms Reaktion unglaublich gut. Er hat sich erkundigt, wo ist BJ? Und hat Magnolia dorthin gefahren, weil er wusste, in dem Moment kann ihr einfach BJ das alles geben, was er nicht kann, weil die sich so lange kennen und einfach er helfen kann. Und das war wirklich, wo ich dachte, so jemanden zu haben in seinem Leben.
Das ist krass,
den
ne?
darf man nicht mehr gehen lassen.
Ich wüsste auch nicht, ob ich an der Stelle als Tom so diesen Schnitt machen würde. Ich wüsste nicht, ob ich so schnell geschaltet hätte und ob ich das mit mir selber auch, da muss ich sagen, da bin ich vielleicht auch ein bisschen selber so ein bisschen toxisch. Ich weiß, keine Ahnung, ob man das dann schon toxisch nennt oder komisch. Nein. I don't know. Ob ich das mit mir selber vereinbaren könnte und damit klarkommen könnte, dass mir einzugestehen, ich bin jetzt nicht die richtige Person für den Menschen, den ich gerne habe, sondern die andere Person. So. Ne? Also das ist schon wild, denn was man vielleicht auch als Zusatzinfo haben sollte, ist, dass sich, auch wenn es eine Fake-Beziehung ist zwischen Tom und zwischen Magnolia, auch so langsam so doch Gefühle entwickeln. Also man merkt das in der Art und Weise, wie Tom mit ihr umgeht, und man liest ja auch, wie Magnolia auch so denkt, denn das Buch ist ja auch so in unterschiedliche Kapitel eingeteilt, und man sieht einmal Magnolias Sicht und ihre Gedanken, und dann das Buch schwitzt aber so richtig, switcht es so rüber im nächsten Kapitel, und man sieht halt die Sichtweise, oder man kann von der Sichtweise aus BJs Augen und Gedanken lesen. Und auch Magnolia hat Zweifel irgendwann, ob das nicht vielleicht doch das ist, was sie jetzt braucht, und dass es vielleicht das Richtige ist und dass sie BJ jetzt vielleicht wirklich abschreiben sollte, weil es ihr nicht gut tut. So. Was sie natürlich ganz, ganz doll schockiert hat, ist halt das mit Marcelli, ne? Weil Marcelli, ja, BJ ultra verurteilt hat, und dann eigentlich selber aber irgendwie in Anführungsstrichen auch nicht besser ist, weil sie ja im Grunde das Gleiche gemacht hat.
Und über Jahre, wirklich. Mhm.
Wobei man dann, es kommt ja dann zu der Situation, dass Parks irgendwann nach Hause kommt, die Mutter, möchtest du deine Lieblingsszene beschreiben aus dem Buch?
Es ist meine Lieblingsszene. Also sie, BJs, Parks und Toms Reaktion ist erstmal daraufhin, wir fahren in Urlaub, sind ein paar Tage weg. Und als sie dann wiederkommt nach Hause, findet sie halt gerade vor, ihre Mutter, die auszieht, die Schwester, die total aufgelöst ist. Und die Mutter zieht aus in dem Ballkleid, in dem sie das Ehegelübde mit ihrem Mann wieder erneuern wollte. Und das ist jetzt das Umzugsballkleid. Ich hab's geliebt.
Ich fand's auch großartig, weil es so ein bisschen Slapstick und ein bisschen Comedy mit reingebracht hat. Und was ich ganz interessant fand, ich weiß nicht, ob du es auch so wahrgenommen hast, aber im Endeffekt hatte ich das Gefühl, dass das zwischen Parks Mutter und Parks Vater irgendwie ein unausgesprochenes Übereinkommen war. Also, ja, dass er mit Marcelli und sie mit irgendwem anders, und das ist schon okay so, und wir tun einfach so, als wäre das ganz normal, und wir reden da auch einfach nicht drüber und leben trotzdem im gleichen Haus. Und jetzt, weil, das muss man natürlich auch sagen, Parks hat das Ganze öffentlich gemacht. Sie hat ja dann das Ganze öffentlich an die Presse weitergereicht, und dadurch sind die Eltern dann gezwungen, das Ganze wirklich auch häuslich zu trennen. Wobei ich es ganz lustig finde, dass die Mutter einfach nur gefühlt gegenüber wohnt dann. Ja. Im Haus gegenüber oder die Straße runter, so. Es kommt ja später mal noch dazu. Aber ja. Zum Thema Urlaub, siehst du, den habe ich ein bisschen ausgeblendet, obwohl der echt wichtig ist, ne? Also sie fliegen ja vorher in den Urlaub. Und es passiert was zwischen Tom und Magnolia, was sonst nie passiert ist während Fake-Beziehungen. Denn Magnolia hat, nachdem sie BJ mal wieder erwischt hat, wie er mit irgendeiner anderen Troller da rumgefriemelt hat, entschlossen, dass sie ihn abschießt, wie auch immer, also da irgendwie Gleiches mit Gleichem vergeltet, und dann steigt sie mit Tom ins Bett. Wobei man echt sagen muss, es war eine sehr weirde Szene für mich zu lesen, weil man liest das ja aus Magnolias Sichtweise, und Magnolia hat während des Aktes nichts anderes zu tun, als an BJ zu denken, was ja irgendwie, na gut, okay, kann man irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Und sie zählt die, ich glaube, 21 oder 22 Tattoos auf seinem Körper auf. Und bevor sie kommt, denkt sie an Paddington, den Bären.
Also ich muss dazu sagen, für mich war die Situation da, ich habe abends im Bett gelegen, habe das noch gehört, Olli war neben mir, und ich weiß nicht, welches Talent Olli hat. Olli hört immer nur dann rein oder schaut in Serien rein, wenn da Sexy Smaggy ist. Was sagt er wirklich zu, unangenehm?
Was sagt er zu Paddington den Bären?
Er hat nur gesagt so, was liest du nur und was guckst du nur? Das war genauso wie in der ersten Staffel von Bridgerton. Die ersten Teil der Staffel passiert nichts und die sind einfach nur halt unschuldig in alles. Und dann kaum kommt Olli in den Raum, sind die nackt und fallen übereinander her. Ja, auch nicht. Mein Mann denkt auch sonst noch was von mir.
Aber Anne, ich habe jetzt eine sehr wichtige Frage. Bist du schon mal beim Gedanken an Paddington den Bären
Mir ist es ein Einhorn, ein Plüscheinhorn.
Also ich muss echt sagen, ich fand die Situation sehr absurd. Also ich fand die auch irgendwie unpassend, muss ich gestehen, weil ich glaube nicht, dass ich, wenn ich an einen Teddybären denke, dass dann der Punkt ist, wo ich denke, jetzt aber, hui, Abfahrt. Hey,
es gibt Furries und jeder hat seinen Vor-, also, hey, feel free.
Ja, aber ich glaube, das sollte in dem Moment, ist das ja nicht Magnolias.
Ja, das stimmt auch wieder.
Also ich wüsste, egal. Ich fand die Situation auf jeden Fall.
Aber kann sie Paddington Bär jetzt überhaupt wieder anschauen?
Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Szene einfach für mich sehr absurd gewesen zu lesen, weil es für mich irgendwie, also ich verstehe ja, dass sie an BJ denkt, aber dass das dann der Punkt ist, wo sie dann kommt, es war absurd.
Es ist wild.
Naja, so, wir sind an dem Punkt, wo die Eltern sich trennen, ausziehen, weil sie dazu gezwungen sind. Es gibt immer mal wieder, auch wenn Magnolia jetzt irgendwie sich zu Tom doch hingezogen fühlt und da in Zweifel gerät, immer mal wieder trotzdem Situationen, wo sie BJ doch näher an sich ranlässt, weil es wäre ja sonst viel zu langweilig scheinbar, weiß ich auch nicht. Mhm. Und wo sie sich auch von ihm beschnacken lässt oder selber beschnacken lassen möchte. Ich weiß auch nicht. Aber auf jeden Fall kommt es diverse Male dazu, dass die sich natürlich auch drüber unterhalten. Und was für Magnolia sehr wichtig ist, ist die Frage, mit wem hat BJ sie betrogen? Sie möchte das wissen und sie möchte das auch wissen. Sollten sie jemals wieder zusammenkommen, ist das die Frage, die er ihr vorher beantworten muss. Ansonsten ist das für sie zumindest in dem Buch bisher so, dass das für sie ein No-Go ist. Also so, sie möchte vorher wissen, wer es war, und das ist für sie wichtig. Alles andere ist ihr egal. Aber BJ gibt ihr keine Antwort. Sie hat zwar Vermutungen, wer es sein könnte, aber BJ gibt da halt keine Auskunft.
Ja, er sagt halt nur, er wollte es halt. Ja. Und das verletzt sie halt auch. Immens. Er wollte es halt in dem Moment. So hat das gesagt. Und sie hat halt die Vermutung von einem anderen Sternchen, dass sie, das war eine andere aus einer High Society, aber sie hasst sie halt auch seitdem, aber er sagt halt, sie ist es nicht, sagt aber auch nicht, wer es ist. Mhm. Und das ist die Frage, die wirklich mich neben dieser Dreiecksbeziehung, die sich zwischen Tom, BJ und Parks entwickelt, ist das so die Frage, die mich durch das Buch getrieben hat. Wer war es denn jetzt? Ich war zwischenzeitlich, habe ich zum Beispiel auch gedacht, es könnte die Schwester sein.
Oh, das hast du gedacht? Ja. Darüber haben wir uns unterhalten. Also da waren wir auf einem ähnlichen Dampfer in dem Moment zumindest. Ich habe gedacht, es ist noch was Schlimmeres passiert, dass BJ komplett Hacke und weiß ich nicht, auf was für ein Drogen ist. Und dass die Situation ausgenutzt wurde von irgendwem. Aber das klärt sich ja so ein bisschen damit, dass er sagt, er wollte das. Also scheinbar hat er das irgendwie dann doch gewusst, was passiert und war damit einverstanden. Also ich hatte echt die krasse Befürchtung, dass da was ganz Schlimmes mit ihm passiert ist, was sich dann irgendwie im Laufe des Buches so ein bisschen löst.
Ja.
Zum Glück, muss ich gestehen. Und ja, bis zum Schluss wird so ein Mysterium draus gemacht von ihm. Wie gesagt, vorher war es diese Tora, nennt sie sich, ne? Da gibt's eine ganz interessante Situation nochmal mit Tora und Magnolia, wo Tora sie einfach küsst. Und
das
einfach
ist aber super cool gewesen.
Ja, um die Presse mal wieder auf andere Gedanken zu bringen, musste ich ein bisschen schmunzeln. Bevor wir jetzt vielleicht auflösen, wer es war, oder möchtest du überhaupt auflösen, wer es war? Wer da diejenige, welche war mit dem?
Ich würde sonst vorher noch mal in die Beziehung zwischen Tom mit reingehen, wie sich das Ganze dort auflöst. Mhm. Die beiden wirklich gehen auch eine richtige Beziehung ein. Sie haben Sex miteinander und sie sagt auch ganz klar, also wenn sie Sex mit Tom hat, dann ist das wie so ein Fiebertraum einfach. Es ist schön, es ist toll, es macht Spaß, aber es ist nicht dasselbe wie mit BJ, aber es ist trotzdem, hat es seine Bewandtnis und das ist vollkommen toll, so wie es ist. Also sie nimmt ihn auch wahr und es kommt dann irgendwie auch zu der Situation, dass sie sich auf so eine Dreiecksbeziehung einlassen. Also so gefühlt.
Gefühlt, ja.
Ja, sie soll sich halt entscheiden. Es ist Tom bewusst und er sagt ihr halt, entscheide dich. BJ sagt auch, ich bin bereit. Ich möchte mit dir eine Beziehung eingehen. Ich möchte das jetzt wirklich wahrnehmen. Er nutzt auch die Chance, sie auch mal auf ein Date auszuführen, was komplett katastrophal endet. Weil halt in der Vergangenheit, BJ hat auch ein Drogenproblem und er hat auch eine Überdosis, also ich will da gar nicht so tief drauf eingehen, aber es war halt traumatisch für alle, die mit dabei waren. Das heißt, für den Freundeskreis, für Parks, für BJ und alle. Und es kommt dann zum Schluss so weit, dass sie halt wirklich dann erstmal eine Zeit lang so eine Dreiecksbeziehung haben, bis sich dann Parks entscheidet. Parks entscheidet sich für BJ und möchte mit ihm die Beziehung nochmal versuchen.
Wobei sie vorher ihn auch nochmal richtig abweist, weil sie merkt, dass da Dinge passiert sind. Aber ja, es ist ein unendliches Hin und Her. Und um es jetzt für alle zuhörenden Personen noch verwirrender zu machen, würde ich gerne noch kurz Christian kurz erwähnen. Ja. Denn Christian ist eine der Fake-Beziehungen, die vor Tom die Magnolia vor Tom geführt hat. Und Christian, und ich benenne es jetzt mal einfach so, wie es ist, Christian war für Magnolia, ohne das Böse zu meinen, nee doch, ich meine es böse, weil das fand ich echt ein bisschen fies, der Notnagel. Der Notnagel aus der Freundschaft heraus, aus dem Freundeskreis heraus, mit dem sie da auch nicht geschlafen hat, ist korrekt, aber trotzdem hat sie ja was mit ihm angefangen und ja, sie weiß, glaube ich, sehr genau, ob jemand Gefühle für sie entwickelt oder nicht. Und Christian hat Gefühle für Magnolia. Das merkt man schon relativ schnell, auch am Anfang schon schnell, in der Art und Weise, wie er bestimmte Sachen mit ihr spricht. Und das Ding ist halt, Magnolia hat eigentlich einen besten Freund, um den mal ganz kurz zu erwähnen, der heißt Henry. Henry Ballantyne, das ist der Bruder von BJ, aber auch der beste Freund von Magnolia. Es ist ein Hin und Her und jeder mit ihm gefühlt. Trotzdem geht sie ganz oft zu Christian und immer wieder ruft sie sich Christian ins Gedächtnis. Hallo, ich bin übrigens auch noch da. Kannst du mich beachten? Ob sie das nun bewusst oder unbewusst macht, das weiß ich nicht. Aber ich empfinde es als sehr, sehr schwierig, was Magnolia mit Christian macht. Es kommt zum Glück irgendwann zur Ablösung, dass Christian merkt, so er muss jetzt da einen Cut ziehen für sich. Ganz, ganz, ganz deutlich für sich, wo Magnolia dann, ja, aber ich wusste das ja gar nicht. Und irgendwie denkt sie sich aber, oh, ich wusste es ja irgendwie schon. Also das war so eine Seite von Magnolia, wo ich so dachte, so, wow, Mädchen. Also vielleicht merkt man es nicht gleich am Anfang, aber irgendwann merkt man schon, ob jemand Gefühle für jemanden hat oder nicht. Findest du?
Sie ist halt in diesem Freundeskreis sozusagen der Mittelpunkt und sie hat es halt genossen, sie hat damit gespielt. Und das hat sie für mich auch so unglaublich unsympathisch gemacht, weil halt auch einfach die Situation, meine Güte, die tänzen die ganze Zeit so um sich rum, die verletzen sich am laufenden Band, wirklich mal Butter bei die Dorsche. Könnt ihr nicht einfach sagen, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich möchte mit dir wieder zusammen sein. Ich liebe dich. Ich habe Gefühle für dich. Aber wir müssen diese Vergangenheit klären. Wir setzen uns jetzt hin. Wir trinken einen Tee und reden darüber und klären das. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, dann hast du mein Leben nicht zu suchen.
Genau. Und so, weil dann das, diese Situation
darum. Ja, dann wäre das Buch 80 Seiten lang und vorbei.
Ja, aber diese Situation kommt ja des Öfteren, dass sich Magnolia und BJ an einen Tisch setzen. Aber da BJ ja immer abblockt und Magnolia diese Frage nicht beantworten möchte, ist es ja irgendwie diese Situation, die du gerade beschrieben hast. Aber Magnolia findet nicht diesen Cut, wo sie sagt so, okay, gut, dann gehen wir jetzt getrennte Wege, du da, ich da und ich block dich überall. Das schafft sie halt auch nicht. ich glaube, das ist natürlich etwas, wo ich jetzt nur drüber mutmaßen kann, ne? Wenn man seit Kindheit irgendwie mit der Person zu tun hat, dann fällt einem das sicherlich sehr, 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 sehr schwer, sich davon zu trennen. Und ich will darüber auch gar nicht urteilen, so. Aber es ist natürlich, das müsste sie machen, um dann da wirklich zu sagen jetzt, ne? Aber ja, du hast recht, dann wäre das wahrscheinlich 30 oder 80 Seiten lang und dann wäre es gut. Dann würden wir uns auch nicht darüber aufregen, wie dysfunktional das Ganze da hier ist. Aber ja. Ja. Sie entscheidet sich für BJ am Ende. Mhm. Möchtest du darüber reden, Anne? Nee. Du guckst so traurig auf den Boden. Nee,
ich will nicht.
ich muss auch sagen, es ist für mich, also natürlich sind wir beide Außenstehende und natürlich beurteilen wir das von außen. Ne? Ich möchte natürlich auch sagen, ne, BJ ist auch kein Lamm und auch Magnolia ist kein Lamm. Und es ist für uns als Außenstehende sehr, sehr komisch gewesen, dass das jetzt so passiert. Ich hätte mich, glaube ich, ich weiß es nicht, hätte ich mich anders hin? Ich glaube, ja. Mit meinem Wissen heute würde ich mich anders entscheiden. Nun muss man ihr auch zugute halten, dass sie einfach, ich glaube, Anfang 20 ist oder so. Ja, also ich glaube, mit Anfang 20 habe ich auch noch ein bisschen anders gedacht über viele zwischenmenschliche Sachen. Aber ja, sie entscheidet sich für BJ. Punkt.
Nee.
Aber der große Knall kommt ja noch. Denn auch
ja,
wenn
deswegen
BJ
nee.
Okay, Anne möchte diesen Podcast einfach nur mit dem Wort nee beenden. Ist okay, ja. Anne.
So, nee, Punkt. Es tut mir leid, aber ich glaube, es geht vielen so. Okay, aber
ja,
sie. Ja, erzähl weiter, ich möchte das nicht.
Okay. Ich krieg's jetzt nicht mehr ganz auf die Kette, aber sie sind zu einer Party, soweit ich weiß, eingeladen, richtig?
Ja.
Ja, sie sind zu einer Party eingeladen, sie machen sich alle schick, ne? Übrigens, was mich total nervt, und mal ganz abseits vom Thema, mich nerven diese Aufzählungen von Magnolia, was für eine Marke was da hat und wer da mit was gekleidet ist. Und ich habe das tatsächlich überlesen, weil das ging mir echt auf den Sender teilweise. Interessiert mich nicht. Ich weiß nicht, was das für Marken sind. Vielleicht kriege ich noch Gucci hin, ja, das weiß ich irgendwie. Aber ich weiß trotzdem nicht, wie die Sachen aussehen, die sie da tragen. Ist mir auch Wumpe. Sie tragen halt einfach Sachen. Hauptsache, sie haben was angezogen.
Sie sind knackig.
Ja, ob das eine Marke ist, ob es eine teure Marke ist, mir doch Wurst, ne? Aber Magnolia achtet da sehr drauf. Also nur als Vorwarnung. Genau, sie sind auf einer Party eingeladen, alle. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Grunde. Keine Ahnung, ist er auch Wurst. Aber eine Sache verfolgt Magnolia ziemlich lange. Und ich weiß nicht mehr ganz, warum, wieso, weshalb, aber es ist ein Duft.
Ja,
ich weiß gar nicht mehr.
Als er wiederkommt, er beichtet ihr ja direkt in der Nacht, dass er sie betrogen hat. Und er hat einen Duft an sich. Weil sie hat, Parks hat die Angewohnheit, wenn sie ins Bett geht, sie duscht vorher und er muss auch immer duschen. Und er kommt halt nachts nach Hause, beichtet ihr, dass er sie betrogen hat. Das ist eine komplett dramatische Szene, aber er hat einen Duft an sich und zwar nach Orangenblüten. Und der hat sich bei ihr eingebrannt.
Genau. Und dadurch weiß sie ja, dass er mit einer Person irgendwie zu tun hatte oder mit der Person halt fremdgegangen ist, die dieses Parfüm trägt. Sie hat das, soweit ich weiß, auch nie bisher gerochen. Aber auf dieser Party an diesem Abend riecht sie es.
Ja.
Und ja, Trommelwirbel, wer war's? Wir haben sie noch gar nicht erwähnt.
Ja, weil sie auch gar nicht sonst so die wichtige Rolle spielt. Aber es ist ihre beste Freundin.
Na Mensch, du, wie kann denn das passieren?
Ja, upsie, warum riecht man dann erst dann dieses Parfüm an ihr?
Stimmt, diese Frage hast du mir, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, gestellt. Und ich kann sie mir auch nicht beantworten. Ne? Also ich habe dann so gesagt, so, vielleicht ist es einfach ein besonderes Parfüm, was sie nur zu besonderen Anlässen trägt. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, Paley, so heißt die beste Freundin, trägt dieses Parfüm. Magnolia merkt das, als sie sie umarmt und kriegt sofort Flashbacks zu diesem Abend. Und sofort schließt sich alles in Magnolia. Und sie hat dann sofort ihre Antwort, die sie die ganze Zeit, das ganze Buch über, und auch wir das ganze Buch über bekommen wollten. Ob wir jetzt nun damit zufrieden sind, ist jetzt eine andere Frage. Ich glaube, es wäre für Magnolia deutlich leichter in Anführungsstrichen gewesen, wenn es eine fremde Person gewesen wäre. Das macht es jetzt nun noch verzwickter und noch schlimmer, dass es jetzt gerade auch ihre beste Freundin ist, mit der sie ja auch sehr viele Geschichten teilt und die sie ja auch dann wieder mal wie eine andere Person, Marcelli, komplett angelogen hat. Jahrelang, monatelang. Finde ich unglaublich schwierig. Also sie wird ja von so vielen Menschen dann so hintergangen im Endeffekt. Nicht nur von PJ, sondern auch von Personen, die sie ihr Leben lang begleitet haben. Und ja, also es gibt dann auch einfach nur einen Weg für Magnolia. Sie verlässt die Party es kommt dann noch zu einem Hin und Her, aber sie verlässt die Party, steigt in ein Taxi. Ich glaube, Henry, also der beste Freund, kommt noch mit. Und ja. Ihre letzten Worte sind quasi, ich möchte nach Heathrow, das ist der Flughafen. Und dann endet das Buch. Und dann ist quasi die Geschichte vorerst zu Ende. Mhm. Aber ja, boah, wir wissen nicht, was daraus wird. Ja.
Zu viele Gedanken. Warum hat sie diesen Geruch vorher nicht gerochen? Wirklich ist es so ein außergewöhnliches Parfüm. Aber dann wird sie es ja wahrscheinlich auch mehr als, also das ist wohl so ungefähr 2 Jahre her. Wenn du so ein außergewöhnliches Parfüm hast, nach 2 Jahren verfliegt der Duft auch. Das ist also egal, wie teuer das ist. Aber wenn du ein Parfüm einmal geöffnet hast, dann hat das eine bestimmte Haltwertszeit und dann verliert sich das einfach. Deswegen, ihr wird das öfters getragen haben. Also für mich ist es nicht ganz schlüssig, warum auf einmal. Das ist so ein großer Haken. Aber auch dann, die Reaktion finde ich gut. Weg, ihr könnt mich jetzt alle mal.
Ja, es ist die Reaktion, die man sich eigentlich für sie das ganze Buch über wünscht. Ne? Also das, was man sagt, so, uff, okay, das muss sie eigentlich machen, um von der ganzen Situation oder von den ganzen Beziehungen eigentlich wegzukommen. Ich bin mal gespannt, denn das Buch oder die Buchreihe ist ja nicht ein Einzelbuch, es ist ja kein One-Shot, sondern es gibt 4 Bände in dieser Reihe. Ich bin mir gar nicht sicher, vielleicht auch sogar 5. Ich habe vorhin was von 5 gelesen. Ich
glaube, 5 angekündigt oder so.
Und was man aber jetzt sagen muss, ist, dass der nächste Band, der in der Reihe erscheint oder erschienen ist, nennt sich Daisy Hates. Daisy Hates ist eine Person, die tatsächlich auch im Universum von Magnolia vorkommt, aber nur so nebensächlich. Sie wird erwähnt und man kriegt auch so ein paar Szenen mit Daisy, aber sie ist keine relevante Person in der Geschichte zu Magnolia Parks. Ich weiß, dass Christian sehr, sehr es ist Christian, der sehr an Daisy Hates hängt, ne? Ich meine, dass da sich was anbahnt und deswegen macht er ja auch dann einen Cut mit Magnolia. Genau, und um Daisy Hates geht es in dem 2. Band. Mir wurde schon zugetragen, dass es bestimmte Situationen gibt, die so in Magnolia Parks so angedeutet werden, die dann in Daisy Hates wichtig werden. Deswegen bin ich mal gespannt, denn der Band liegt hier neben mir und irgendwann werde ich ihn auf jeden Fall lesen wollen. Denn sowohl Magnolia als auch wahrscheinlich Daisy Hates war für mich ein Buch, was ich unheimlich schnell gelesen habe.
Ja.
Also der Schreibstil ist sehr, sehr schnell, sehr, sehr flüssig, sehr, sehr, ja, auch wenn man sich aufregt über alles, was da passiert, will man trotzdem wissen, wie es weitergeht. Ne?
Es sind auch angenehme Kapitellängen, also dass man sich das schön unterteilen kann, was ich sehr angenehm finde und alles. Also ich muss sagen, allgemein, das Buch und ich finde auch den Klappentext sehr passend an der Stelle. Der hat genau das auch wirklich wiedergegeben. Ich mag's, ich liebe es, ich habe mich so ein bisschen gefühlt, wirklich wie bei Gossip Girl. So, holy shit, mir hat bloß noch ihre S gefehlt. Und vielleicht finde ich die aber bei Daisy. Das ist vielleicht, also mein Buch kommt morgen an.
Soll ich mal abseits von unseren Klappentexten der Woche kurz den von Daisy Hates vorlesen?
Bitte.
Ja,
bitte.
Wir sind ja sowieso im Spoilerbereich und die Leute, die jetzt hier hören, werden es entweder nicht lesen oder haben es schon gelesen. Und zwar, was bist du bereit für die Liebe zu geben? Alles, was die 20-jährige Daisy Hates sich wünscht, ist ein normales Leben. Aber das ist für sie einfach nicht drin. Ihr Bruder Julian ist Londons mächtigster Gangsterboss und seine Geschäfte machen Daisys Leben kompliziert. Ihre Lage ist nicht einfacher, als sie sich in Christian Hammes verliebt. Denn er ist nicht nur verboten attraktiv und emotional unerreichbar, er ist auch einer der wenigen Männer in London, die nicht auf Julian hören. Für Christian wiederum ist Daisy die perfekte Ablenkung von der Frau, die er wirklich liebt, die Freundin seines besten Freundes, Magnolia. Doch dann wird aus Freundschaft langsam aber sicher mehr. Gefangen zwischen dem Glamour der Londoner High Society und ihren dunkelsten Abgründen müssen Christian und Daisy entscheiden, ob sie den Sprung ins Ungewisse wagen. Der zweite Band des hochemotionalen TikTok-Mega-Erfolgs Magnolia Parks.
Ja, Gott, ich hab so Bock.
Ja.
Das ist halt, das Buch so hat mir wirklich so viel wieder mit hochgeholt, aber ich fühle mich leicht unterhalten. Es sind halt unglaublich wirklich, ich bin so sauer auf die Protagonisten, aber es ist in Ordnung. Es ist genauso das, was ich brauche zum Abschalten.
Ja, so ein bisschen ja. Trash-TV, ich weiß auch nicht.
Ja, irgendwie so.
Aber ich finde es auch mal schön, dass es, also ohne das jetzt komisch zu meinen, aber ich finde es auch mal schön, dass man auch Charaktere einfach mal richtig kacke findet. Ich finde, ja. Also sonst hat man ja immer so die Heldin oder den Held, den Protagonisten, der halt so immer irgendwie cool ist und selten eine schlechte Eigenschaft hat. Und hier hat man so zwei Personen, man kann sie irgendwie nachvollziehen, aber auch irgendwie gar nicht nachvollziehen. Und irgendwie findet man sie auch echt doof in den Entscheidungen, die sie treffen, weil sie echt nicht überdacht, also durchdacht sind. Überdacht vielleicht, aber durchdacht nicht. Und man mag sie auch teilweise nicht, weil sie halt einfach dusselig sind. So, also ja. Wirklich dusselige Entscheidungen treffen. Und anstatt sich, wie du schon so am Anfang gesagt hast, anstatt sich einfach mal hinsetzen, Tee trinken und zusammen sprechen. Aber dann haben wir halt nur ein 80-Seiten-Buch. So, ja.
Also von meiner Seite aus wirklich, wenn ihr Gossip Girl geliebt habt, wenn ihr leichte Unterhaltung wollt, ich würde es eher als ein Urlaubsbuch einstufen.
Ja.
Für mich beginnt jetzt schon der Herbst. Wir haben den 4.9. Herzlich willkommen Herbst. Herbstbuch ist vielleicht nicht mehr so ganz, aber es war unglaublich toll. Es war eine schöne Reise. Ich bin gespannt auf Daisy. Ich werde es auf jeden Fall lesen, aber wenn mein Kopf ein bisschen fitter ist auch.
Ja.
Weil es ist sehr viel passiert, sehr viel unterwegs. Auch wenn ihr es bis jetzt gehört habt, ihr könnt es trotzdem noch mal lesen, weil da passiert noch so viel drumherum, was wir gar nicht groß angeschnitten haben. Es ist eine Reise wert. Es sind so ungefähr 400 Seiten einfach abschalten.
Ja, das stimmt. Ich glaube, es sind sogar 500 Seiten.
Ja.
Ich glaube, es ist sogar mehr. Und ich glaube, dass Daisy vom Klappentext her noch ein bisschen düsterer wird. Also da geht es ja wirklich um Machenschaften, die so nur kleinlichst in Magnolia Park so angedeutet werden. Julian tritt da nämlich auch kurz auf die Bühne. Aber so, man weiß nicht so richtig, wie man darüber denken muss oder möchte. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen düsterer. Und ich glaube, es können wir auch vorstellen, dass es ein Gewalttätiger ist.
Ja.
So von der Art und Weise, wie da miteinander umgegangen werden könnte. Aber mal schauen. Ja.
Mal gucken, lassen wir uns überraschen.
Ja. Ah,
okay. Fabi.
Ja.
Wollen wir zu unserem Folgen-Highlight kommen?
Es ist doch alles hier ein Highlight, Anne.
Das stimmt. Aber möchtest du zum Singen mit mir kommen?
Nein.
Ich fange an und du stimmst ein.
Okay.
Herzlich willkommen zu den Klappentexten der Woche. Ich bin krank.
Oh mein Gott. Deswegen war das jetzt auch so geknistert und geknauscht. Das ist okay. Ich glaube, die Leute da draußen finden das in Ordnung. Oder schalten ganz schnell auf Mute.
Ja, wahrscheinlich das. Wir müssen das nächste Mal einfach spontaner singen, dann haben sie keine Chance mehr.
Surprise-Faktor.
Mhm.
Okay, Anne, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Was ist dir lieber?
Starte du mal gerne.
Ich soll starten. Okay. Ich habe zum Thema, weil du ja schon gesagt hast, ein bisschen herbstlich, habe ich jetzt auch ein bisschen mehr wieder in die Fantasy-Richtung geguckt. Mal gucken, ob dich da eins auch abholt. Zumindest habe ich mir ein paar Sachen rausgeguckt, die jetzt so, also zumindest das jetzige Buch, was ich jetzt gleich vorstelle, ist heute erschienen, also am Aufnahmetermin. Also wenn die Folge rauskommt, dann ist es schon längst erschienen. Ist sehr Fantasy, ist sogar Urban Fantasy, also Fantasy, die in der heutigen Zeit spielt oder in der heutigen Welt. Okay, Elfenkrone meets City and Bones oder Of Bones, City of Bones heißt es. Die packende Urban Fantasy spielt in einer magischen Unterwelt von Toronto und folgt einer queeren Gruppe von Personen, die versuchen, einen Serienmörder aufzuhalten, dessen Verbrechen die verborgene Welt der Feen an die Welt zu verraten drohen. Wähle deinen Spieler. Und jetzt eine kleine Aufzählung. Die eisengeborene Halbfee, ausgestoßen aus ihrer königlichen Feenfamilie. Eine stürmische Furie aus den unsterblichen Reichen auf die Erde verbannt und auf Rache aus. Ein pflichtbewusster Feenprinz, fest entschlossen, sich seinen Platz auf dem Thron zu verdienen. Und der schweigsame Wächter des Prinzen, auf dem ein schreckliches Geheimnis lastet. Seit Jahrhunderten leben die 8 Höfe der Feen mitten unter uns, verborgen durch Magie und an das Gesetz gebunden, den Menschen nicht zu schaden. Lange hat dieses Arrangement für Frieden zwischen den Höfen gesorgt, bis eine Reihe grausamer Ritualmorde Toronto erschüttern und drohen, die Feen der Menschenwelt gegenüber zu enttarnen. 4 queere Jugendliche, von denen jeder Einzelne einen wichtigen Teil der Wahrheit hinter diesen Morden hütet, bilden eine angespannte Allianz, um den geheimnisvollen Killer zu schnappen. Wenn sie versagen, riskieren sie sowohl die Zerstörung der Feenwelt als auch die der Menschen. Und als ob das nicht schon schlimm genug ist, droht ein Krieg zwischen dem Reich der Sterblichen und Unsterblichen. Und einer dieser Jugendlichen ist dazu bestimmt, das Blatt zu wenden. Bleibt nur die Frage, in welche Richtung. Wünsche Ihnen Glück, Sie werden es brauchen.
Klingt interessant, huckt mich aber nicht ganz, muss ich sagen.
Das Buch heißt A Dark and Hollow Star. Nichts ist gefährlicher als ein Märchen. Mhm. Ist, wenn ich das jetzt hier so richtig übersehe, ein Start einer Dilogie, also 2 Bücher in einer Reihe. Und ja, erscheint heute im Cross-Cult Verlag, kannte ich so noch nicht, mit insgesamt 544 Seiten. Also es ist eine stolze Seitenzahl, finde ich, für einen einzelnen Band, so rum. Ich bin gespannt. Also es klingt auf jeden Fall cool. Ich finde, es ist immer schwierig, solche Sachen gleich immer mit Büchern zu vergleichen, die so schon auf dem Markt sind, die eine sehr hohe Erwartungshaltung haben, also Elfenkrone von Holly Black und City of Bones von, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, aber sind ja schon sehr große Reihen und sehr, sehr, bekannte Reihen, die ein sehr großes Fandom dahinter haben und sehr viele Fans auch davor haben. Deswegen weiß ich es natürlich nicht, aber vielleicht ist es ja für den einen oder anderen da draußen was.
Das klingt auf jeden Fall interessant. Mal gucken. Wenn es jemand liest, berichtet mal gerne. Da wäre ich doch neugierig. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass es zu viel verraten ist, weißt du?
Ja. Ich sollte vielleicht auch noch sagen, von wem das ist.
Sonst ja, stimmt.
Von Ashley Shuttleworth heißt sie. Das fiel mir gerade ein, das habe ich gar nicht gesagt. Aber ja, Ashley Shuttleworth. Ich kenne von ihr bisher noch keine Werke. Deswegen, also für mich ist sie eine Autorin, die ich neu entdeckt habe. Und ich weiß nicht, ob sie so generell auch so in dem Bereich schreibt. Ich glaube sogar, es ist ihr Erstlingswerk. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Okay. Korrigiert mich gerne, wenn ich was Falsches erzähle.
Während Fabi sich auch einmurmelt im Herbst und in Fantasy reingeht, kommt bei mir die düstere, blutige Thriller-Seite. Ich habe die 3 Thriller mitgebracht.
Ich bin gespannt.
Für mich ist Herbst so ein Moment. Ich habe auch mein Lesesessel schon bereit gemacht und alles. Also ich habe versucht drin zu lesen, ging halt noch nicht, weil der Kopf wirklich mitgenommen ist. Ich bin zwischendurch auch braindead. Es tut mir furchtbar leid, wenn das mal hier passiert. Aber für mich gehören im Herbst Thriller. Es darf gerne auch kalt, düster, vielleicht auch ein bisschen skandinavisch sein. Aber ich habe eine kleine Auswahl mitgebracht. Und zwar jung, attraktiv, begabt und unabhängig. Das ist Mia Hall, eine Frau von 30 Jahren, die sich vor einem Schwurgericht verantworten muss. Zur Last gelegt wird ihr ein zu viel Liebe, ein zu viel an Verstand und ein Übermaß an geistiger Unabhängigkeit. In einer Gesellschaft, in der die Sorge um den Körper alle geistigen Werte verdrängt hat, reicht dies aus, um als gefährliches Subjekt eingestuft zu werden.
Ein zu viel an Liebe? Okay, ich habe irgendwie so, hat sie wen gestalkt? Das war mein erster Gedanke, so
Nee, gar nicht. Und zwar, das Buch heißt Corpus Delicti. Ein Prozess, ist im BTB-Verlag erschienen und geschrieben von Julia C. Und es geht darum, Julia C. entwirft im Corpus Delicti ein spannendes Science-Fiction-Szenario einer Gesundheitsdiktatur irgendwann im 21. Jahrhundert, in der Gesundheit zur höchsten Bürgerpflicht geworden ist. Mit Corpus Delicti ist sie der weibliche George Orwell der Gegenwart geworden.
Oh, das ist aber schon ein krasser Vergleich,
krasser Satz,
oder?
Genau,
also
deswegen.
George Orwell?
Aber der Satz hat mich gepackt.
Also, das ist das, was ich jetzt gerade auch bei Elfenkrone und City and Bones bei dem ersten Band jetzt, den ich vorgestellt habe, meinte. Ne? Es schürt halt so krasse Erwartungen. Also wenn ich jetzt hier höre, die ist quasi so der George Orwell der Neuzeit, ist schon, da muss ja schon ordentlich was vorliegen. Da bin ich aber, also da bin ich aber gespannt.
Also ich glaube, ich habe gerade aktuell ein Problem, ich konnte es noch nicht bestellen, aber ich glaube, es kommt bei mir, weil ich finde das spannend.
Ja, also wenn du es bestellst, dann berichte mir sehr gerne, weil also ich würde mal interessieren, ob du auch sagst, dass der Vergleich schon so wäre, auch für dich. So. Also ob das Ähnlichkeiten, nennt man das so? Ja, ne? Ähnlichkeiten, aber, ja. aufweist oder so vom Typ oder vom Gefühl her Ähnlichkeiten auf. Ne? Manchmal ist es ja auch nur so ein Gefühl, ne? Also was man hat.
Das stimmt. Ich berichte auf jeden Fall. Also es ist so zu 80% auf meiner Einkaufsliste.
Ich bin gespannt. Okay. Ich habe, wie gesagt, wieder, ich crashe deine Thriller-Sucht jetzt nochmal mit einem Fantasy, obwohl es auch wieder ein Urban Fantasy ist. Und zwar hoch in den Schweizer Alpen liegt gut vor den Blicken der Menschen verborgen ein Internat. Keine gewöhnliche Schule, sondern eine hochmoderne, luxuriöse Elite-Schmiede für Vampire. Aus allen Teilen der Welt schicken die reichsten und mächtigsten Vampirfamilien ihre Sprösslinge hierher, damit sie die Fertigkeiten lernen, die sie brauchen, wenn sie ihren Platz in der Vampirgesellschaft einnehmen wollen. Neben ihrem strengen Lehrplan gehören Intrigen, Sex und Partys zum Alltag der verwöhnten Jungvampire. Kurzer Gossip-Girl-Einwand. Es ist eine Welt, in der der 18-jährige Dylan so gar nicht reinpassen will. Der Halbvampir hat sich aufgrund seiner menschlichen Seite von vornherein oder sieht sich von vornherein in der Außenseiterrolle. Doch Blut lügt nicht und in Dylans Blut schlummert eine uralte Macht, die ihn schon bald an die Spitze der Elite-Akademie katapultiert.
Das klingt nach einem Trash-Horror-Komödien-Film. Ich bin dabei.
Ich werde dich jetzt noch weiter abholen, in Anführungsstrichen, weil das Buch heißt Vamps. Vamps. Ist geschrieben von Nicole Arendt, erscheint am 13. September im Heine Verlag. Also ich muss sagen, auf der einen Seite dachte ich so, irgendwie klingt das interessant. Auf der einen Seite könnte es aber auch wirklich richtig trashy sein. Ne? Also ich habe keine Ahnung, was es wird. Aber
ich liebe auch B-Movies. B-Movies können auch richtig klasse produziert sein und sind einfach toll. Und das geht auch für Bücher. Also ich hoffe, ich tue dem Buch jetzt irgendwie nichts an. Ich habe es halt noch nicht gelesen, aber es klingt so, ich glaube, das könnte mir ein paar sehr lustige Stunden bescheren.
Vielleicht ordnen wir das auch total falsch ein. Ne? Vielleicht ist das nachher so ein richtiger Thriller. Ich habe keine Ahnung. Getaggt wird es als Roman. Vielleicht ist es aber nachher so richtig Suspense, so richtig spannend. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, worauf man sich da einlässt. Ne? Aber ich musste es mitbringen, weil ich fand es irgendwie einfach vom Klappentext schon sehr, sagen wir, interessant.
Ja, das verstehe ich. Okay, dann bring ich mal das nächste Buch mit. Vor einem Jahr verschwand der kleine Max Berghoff. Nur der Täter weiß, was mit ihm geschah. Doch der sitzt im Hochsicherheitstrakt der Psychiatrie und schweigt. Max' Vater bleibt nur ein Weg, um endlich Gewissheit zu haben. Er muss selbst zum Insassen werden.
Anne, ich weiß gar nicht, warum du dieses Buch vorschlägst. Ich bin so überrascht.
Ich glaube, das ist das Buch, was du dir im Angebot geholt hast für den Kindle-E-Reader. Oh nein.
Oh nein. Wie kann das nur sein?
Oh, das überrascht mich jetzt, dass du so überrascht bist. Möchtest du mir denn sagen, wie dieses Buch heißt?
Oh nein, es könnte doch, ich glaube sehr, der Insasse von Sebastian Fitzek sein.
Oh nein, woher weißt du das nur?
Okay, ich glaube, wir können aufhören. Wir haben ja im Vorhinein schon gesagt, dass wir so ein bisschen einen Puffer aufbauen. Und ich dachte, du nimmst es als drittes. Das hat mich jetzt überrascht, dass es jetzt als zweites ist. Aber vielleicht wissen wir schon, was es wird. Aber trotzdem wollten wir die Klappentexte nicht ausfallen lassen.
Es ist, Fitzek ist ja bekannt für wirklich seinen guten Horror-Psycho-Teile. Ich mag es sehr, ich mag seinen Schreibstil sehr und ich mag auch immer wieder die Plots. Und ich kann mich aber nur noch im Groben erinnern, was in diesem Buch passiert ist. Das heißt, ich muss auch nochmal wirklich lesen. Ich habe es hier verzweifelt gesucht, ich weiß nicht, wo es ist, deswegen kommt es für mich morgen an und ich rereade das nochmal. Und wahrscheinlich habe ich einfach ein Erbsengedächtnis und alles vergessen. Aber ich freue mich sehr darauf. Ja. Ich glaube, das wird so ein hilfloses Buch, wo du dich einfach nur so hilflos fühlst.
Ich bin auch sehr gespannt. Also wir haben ja über Fitzek schon öfter mal gesprochen. Mhm. Ich habe tatsächlich, wie gesagt, bisher nur ein Buch von Fitzek komplett durchgelesen. Ich habe letztens in mein Bücherregal geguckt. Ich habe tatsächlich zwei angefangen, aber scheinbar nie beendet, weil ich hatte ja auch eine sehr lange Leseflaute und dann hat mich alles immer nicht so ganz gepackt. Aber ich habe die Therapie von Fitzek gelesen. Lustiger Funfact, den wollte ich dir noch erzählen. Guck mal, jetzt weiß ich es wieder. Die Therapie wird übrigens verfilmt und kommt, glaube ich, im Oktober raus. Ja, als Serie.
Passagier 23 wurde ja auch verfilmt.
Das wusste ich nicht.
Da war ich mit Olli im Kino und fand ich auch recht gut gemacht. Also
ja, und wenn ich das richtig verstanden habe, soll die Therapie, ich kann das gleich auch nochmal raussuchen, tatsächlich im Serienformat erscheinen und, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ne? Ich glaube auf Prime erscheinen, aber ich...
Ende Oktober kommt ja auch sein neuer Teil raus. Die Einladung habe ich auch schon vorbestellt. Das mache ich jedes Jahr. Ich muss aber sagen, die letzten beiden Bücher von ihm habe ich jeweils abgebrochen, weil er mir, und das heißt was, zu blutig und zu brutal wurde. Hm. Ich hatte so das Gefühl, er bringt halt jedes Jahr ein Buch raus und er muss catchen und er muss das machen. Bitte nicht mehr. Bitte nicht mehr. Besinn dich auf das, was du kannst. So. Lass uns hilflos dastehen, lass uns Angst haben, lass uns miträtseln, lass uns mit den Charakteren verzweifelt durch die Gegend hetzen. Ein bisschen Blut und sowas, alles gut, aber es muss nicht alles klein haargenau beschrieben werden. Mir war es halt wirklich im letzten Teil, in Mimik war es mir zu viel. Und ich konnte nicht mehr. Es gab auch einen Teil davor, irgendwie so die Szene, saßen die am Tisch und unten drunter waren so ein paar Damen, die halt noch mit erleichtert haben und sowas alles. War mir auch so, warum? Es ist unnötig. Von daher, der Insasse gehört aber noch zu den Alten. Das ist ein gutes Buch.
Ja, ich hab tatsächlich gerade mal kurz schnell gegoogelt. Die Serie soll am Donnerstag, den 26. Oktober tatsächlich starten. Es soll wirklich eine Serie sein, weil ich war mir jetzt gerade kurz nicht sicher, ob es nicht doch ein Film ist.
Dann wahrscheinlich mit dem Release seines Buches. Das ist clever.
Ja, kommt die Therapie auf Amazon Prime raus. Also falls ihr Prime-Kunde seid, könnt ihr die dann quasi auch sehen. Wie gesagt, ich habe bisher nur die Therapie gelesen. Ich fand die Therapie zumindest an das, an was ich mich erinnern kann, das ist schon ein bisschen länger her, fand ich die sehr, sehr gut. Sie hat mich auch sehr überrascht. Also das habe ich so mitgenommen von Fitzek, dass der teilweise das Ende so nochmal dreht, dass man wirklich denkt so, was ist denn hier gerade los? Okay, den Turn habe ich nicht gesehen, dass der kommt. So ging mir das jedenfalls in dem Buch Therapie oder die Therapie. Und ich bin sehr gespannt, wie die Serienumsetzung ist. Ich bin froh, dass für mich jetzt zwischen Buchrelease, also ist ja schon Jahre her, dass ich das nicht so vergleiche, weil ich glaube, wenn man zu viel zu doll vergleicht, dann macht man sich ziemlich viele Dinge auch einfach madig. Aber ich bin gespannt. Ich werde mir die Serie auf jeden Fall mal angucken.
Ich gucke da auch definitiv rein. Ich lasse mich da überraschen.
Ja. Und auf der Innenseite bin ich auch sehr gespannt. Also ich habe ja schon ein bisschen reingelesen. Ja. Mal schauen.
Aber
mal
schauen. Also wir haben trotzdem noch 2 weitere Bücher für euch. So ist es nicht. Wir stellen sie trotzdem noch vor. Und es kann immer noch hier passieren, dass wir sagen so, oh nee, das Buch ist jetzt so gut, wir müssen doch noch wechseln.
Ja, ich bin sehr gespannt, was du zum nächsten Buch sagst. Denn tatsächlich soll das heute rauskommen, wenn die Folge erscheint.
Oh,
nicht
ja.
Am Aufnahmedatum, sondern wenn die Folge, wenn unsere HörerInnen da draußen diese Folge hören, vielleicht ist das ein Buch für euch. Und zwar, warte, das muss ich weglassen. Obwohl, der Auftakt von Bestseller-Autorin neuen Fantasy-Epos, inspiriert von der Artus-Legende und voller Action, Verrat und Liebe. Ohne die Fähigkeit, Magie zu sehen, gilt Tamsin als Außenseiterin unter den Hollowern. Das hindert sie jedoch nicht daran, wie die anderen Mitglieder der Gilde die ganze Welt nach legendären Artefakten zu durchkämmen. Als der Auftrag einer Zauberin sie auf die Spur eines Gegenstandes führt, der den Fluch ihres Bruders brechen könnte, beginnt für Tamsin ein Wettlauf gegen die Zeit. Andere Hollower sind ebenfalls hinter dem Artefakt her, darunter auch ihr Rivale Emrys. Ihre Suche führt sie direkt nach Avalon, den Ursprung aller Magie. Aber mit ihrem Auftauchen weckt sie eine uralte Gefahr, denn auch auf dem magischen Land liegt ein dunkler Fluch, und diese Dunkelheit bedroht bald auch ihre eigene Welt. Eine zynische Außenseiterin, ihr verfluchter Bruder, der arrogante Goldjunge der Schatzjägergilde und eine naive Zauberin. Sie alle haben unterschiedliche Ziele, doch nur gemeinsam können sie Avalon und ihre eigene Welt retten.
Es klingt so, als wenn ich Fantasy Bingo damit spielen könnte.
wahrscheinlich ja. Ich mag es ja immer so, also ich glaube, es nennt man im englischsprachigen Bereich Found Family, also wenn sich Leute zusammenpacken, ist ähnlich auch mit Magnolia Parks, ne, Leute, die aus unterschiedlichen Familien kommen und so ihre eigene kleine Familie gründen, so in Anführungsstrichen. Ich mag das immer, solche Sachen zu lesen. Ich finde sowas cool. Also so die selbstgefundene Familie quasi. Das Buch heißt Silver in the Bone. Brich den Fluch, bevor der Fluch dich bricht. Ist auch scheinbar der erste Band einer Reihe. Ich kann jetzt dir nicht sagen, wie viele Bände das haben wird. Geschrieben von Alexandra Bracken. Und ich bin der Meinung, ich habe schon mal ein Buch von ihr gelesen, was ich persönlich ziemlich cool fand. Und erscheinen wird das, wie gesagt, am 15., am heutigen Tag, im Arena Verlag und hat stolze 592 Seiten.
Das ist ordentlich.
Ja.
Kurzen Bücher?
Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe die Überlebenden von ihr gelesen, tatsächlich. Ist aber schon ein bisschen her.
Okay.
Oh, und ich sehe gerade, sie hat Lore geschrieben. Und das habe ich letztens in einem Bücherregal von einem Buchladen gesehen. Das ist ein richtiger Koloss.
Oh Gott.
Also so ein richtiger, so ein Backstein.
Gott.
Ihr könnt es nicht sehen, aber es sind locker 10 Zentimeter, die ich gerade
genau
zeige.
Genau so groß. Pff. Genau so groß.
Genau so. Okay,
okay.
Entschuldigung.
Okay, ich fühle mich erschlagen.
Ja.
Gut, dann stelle ich noch mein letztes Buch vor. New York, Flughafen JFK. Clary soll nach Puerto Rico reisen, um ihren Mann, einen ehrgeizigen Politiker, beim Wahlkampf zu unterstützen. Doch in Wahrheit will sie nichts als fliehen. Vor seiner gewalttätigen Übergriffen und der lückenlosen Kontrolle, die er über sie ausübt. Sie kommt mit Eva ins Gespräch, die bei ihrem schwerkranken Mann Sterbehilfe geleistet hat. Zu Hause in Kalifornien erwartet sie die Polizei. Innerhalb weniger Sekunden beschließen sie, die Bordkarten zu tauschen und sich gegenseitig ein neues Leben zu schenken. Erleichtert landet Clary in Kalifornien. In Evas Haus gibt es allerdings keine Hinweise auf einen Ehemann. Dann erfährt sie, dass das Flugzeug nach Puerto Rico abgestürzt ist. Und kurz darauf entdeckt sie die vermeintlich abgestürzte Eva in einer Fernsehreportage über das Unglück. Lebendig. Hat sie die Flucht in das Leben einer anderen am Ende doch nur in eine Falle gelockt?
Das klingt gut.
Das ist so
das
richtig.
Das klingt
so,
ja, richtig gut.
Ja, du, erst denkst du, du tauschst so, ha, ja. Und dann kommt die Universe-Karte so, ha.
Uno Reverse. Ja, ja, es klingt wirklich gut. Also zumindest vom Klappentext her klingt es sehr, sehr interessant. Auch für mich, obwohl es ein Thriller ist.
Ja, ein Thriller. Es könnte sehr spannend sein. Das ist, das Buch heißt Der Tausch. Zwei Frauen, zwei Tickets und nur ein Ausweg. Wurde von Julie Clark geschrieben und ist im Heine Verlag erschienen.
Ist schon erschienen, ja?
Ist schon. Ja, ist schon erschienen, genau.
Klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Vielleicht packe ich mir... Oh, ich habe eine viel zu lange Leseliste.
Es hat 400 Seiten. Warum haben Thriller eigentlich und Krimis weniger Seiten als Fantasy-Romane?
Ich glaube, weil die meistens in der Gegenwart spielen und die nicht so dieses Worldbuilding brauchen.
Stimmt.
Leute da rein zu friemeln. Bei Fantasy-Romanen musst du nicht immer, aber öfter mal einfach diese Welt aufbauen. Und ich glaube, allein das kostet schon 100 Seiten.
So ja, manchmal. Das stimmt. Das stimmt. Ach ja, Fabi, es war wieder toll mit dir. Ich werde mich wieder ins Bett legen. Ich muss in 4 Tagen fit sein.
Ich bitte darum.
Ich krieg das hin. Ja. Aber ich danke dir für die Folge. Ich fand's sehr, sehr, sehr schön. Ich fand's auch gut, wichtig und richtig, über das Buch zu reden. Definitiv. Ich freue mich auf das neue Buch und
ich auch. Ich werde es nicht im Dunkeln lesen können. Ich habe ein bisschen Angst. Aber das wird schon. Ich stelle mich meinen Geistern, der Psycho-Thriller-Geister, und werde das. Ich schaffe das.
Das wird. Also ich mache mir da gar keine Gedanken. Das klappt schon. Däumchen hoch.
Okay.
Und wenn ihr jetzt nicht in die nächste Folge mit reinhört, dann kommen wir beide vorbei und lesen euch die ganze Nacht Vamps vor.
Mal schauen, vielleicht ist es nachher gut und die freuen sich alle drüber.
Das könnte auch sein.
Ja, ich meine, wir wissen es ja leider gar nicht, ne? Das wissen wir erst, wenn wir es lesen. Aber
ich
hab
Bock drauf.
Ich weiß auch noch nicht. Das ist halt so, weil man nicht weiß, was erwartet einen da so richtig, ne? Also man kann das nicht ganz ausmachen. Aber ja, ich danke dir für die wunderbare Folge. Es war mir mal wieder ein inneres Buch umblättern oder Seiten umblättern. Ich hoffe, ihr da draußen bleibt gesund und ansonsten stecke ich euch wie Anne ins Bett jetzt gleich. Werdet gesund, bleibt gesund, passt auf euren Körper auf und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder?
Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Ciao.